Deutschlandfunk Hörspiel.
Es weht hier heute so ein Jet-Set-Vibe bei uns.
Das sieht ja echt mondän aus bei dir, Hanna.
Bei mir?
Ja, ich saß da ja schon.
Also, du kennst es?
Ja, aber trotzdem. Und das S, das man hinten noch im Anschnitt sieht, also es sieht aus, als ob ich mit New York telefonieren würde und gar nicht mit Köln.
Ach, der Mann aus der Berlin-Lounge. Alter Vater, ey, genau. Ist das International. Und ich hier in meiner Kölner Butze.
Na, aber du siehst richtig künstlermäßig
ja,
aus.
Ja, du machst das optisch weg.
Oh.
Danke, Leo.
Ja. Schreibe in mein Tagebuch heute Abend. Ein älterer Freund hat mich ins Wochenende geleitet.
Ja, und ich schreibe da rein, Leo Koppelmann fand mein Büro schön und mich hässlich.
Wow.
Hauptsache Hörspiel. Mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel, eurem Lieblingshörspiel-Podcast, wie immer mit Hanna Steger und Max von Malotki. Guten Tag.
Hallo. Und auch wie immer mit dem Hörspiel des Monats. Und den Macher habt ihr gerade schon gehört, ein alter Bekannter, der Regisseur Leo Koppelmann.
Über was sprechen wir überhaupt? Was war das? Tell me.
Ganz ehrlich, ich hatte sehr viel Spaß beim Hören.
Weil es aber ja auch was Humoristisches ist diesmal.
Es ist quasi so angelegt.
Es geht bei den beiden Protagonisten quasi gar nicht anders. Die stehen nämlich für überschäumende Selbstironie.
Zum einen ist es Ephraim Kishon, in Deutschland wahrscheinlich einer der bekanntesten israelischen Autoren der letzten Jahrzehnte. Ich meine, selbst meine Großeltern hatten den im Schrank, Stegi.
Und zum anderen ist es Professor Friedrich Thorberg. Der ist ebenfalls Autor und hier lernen wir ihn kennen als den Übersetzer von Kishons Werken ins Deutsche und als seinen innigen und engen Freund.
Die zwei haben sich Briefe geschrieben und von den Briefen gibt es ein Buch und von dem Buch gibt es ein Hörspiel.
Und das Hörspiel heißt Mein Sohn, Nephew und Batschi. Und das hat Leo Koppelmann aus dem Buch gemacht. Es erscheint jetzt gerade zum 100. Geburtstag von Ephraim Kishon.
Mein Sohn, Nephew und Batschi, das deutet schon an, wovon diese Briefwechsel leben, nämlich von wirklich einer unglaublichen Kreativität, die die beiden so einfließen lassen in ihr Hin und Her. Die begrüßen sich nämlich regelmäßig mit irgendwelchen neuen Titeln, die sie einander geben.
Great Nephew, My Dear Grandpa,
My Beloved Nephew, Son and Grandson,
Dear Uncle-in-Law,
Dear S wie Slave Driver,
My Darling Son, Indeed My Only One,
My One and Only,
Dearest Puppy,
Dear TV Star,
Dear Old Man,
My Child,
Mademoiselle,
My Love,
Dear Dr. Ephraim,
My Dear Sargnagel,
My Only Pop und Deckli,
My Dear Identical Twin,
Dearest Fritzi,
Putzikam,
Schukeri,
Jankele,
Friedrich,
Freumele,
Sweet Prince,
Dear Lolita,
Fritzi.
Wir sind ab 1960 bei ihrem Kennenlernen mit dabei und verfolgen das Wachsen ihrer Freundschaft anhand von Briefen bis zum Tod von Professor Thorberg. Inhaltlich dreht sich vordergründlich natürlich erstmal um das Business, das die beiden miteinander haben, also Übersetzungsfragen und Lesereisen. Aber es geht eben auch um all die Dinge, die sich in ihren Leben in dieser Zeit ereignen. Verschiedene Ehefrauen, Erfolge und Misserfolge, die ein oder andere Streitigkeit, aber auch politische Geschehnisse, die Israel betreffen. Kishon lebt in Israel und Thorberg, ebenfalls Jude, lebt in Wien.
Also das Spektrum der Dialoge, kann man sich vorstellen, ist inhaltlich ziemlich weit gestaltet. Es ist mal sehr tiefgründig, sehr schlau, kulturell wie politisch. Manchmal aber auch frech, manchmal auch sarkastisch und manchmal auch einfach albern. aber sprachlich immer Königsklasse.
Dear Thorberg Batschi, jahrelang habe ich mit dir keine Zeile gewechselt und bin in dieser Zeit nur ein halber Mensch gewesen. Glaub mir, lieber Opa, du bist der Einzige, dem ich in einer menschlichen Sprache schreiben kann, denn du bist der Einzige, der sie, wegen deines ungarischen Einschlags, versteht. Ich liebe dich sogar, wenn ich dir keine Briefe schreibe, und ich sehne mich einfach danach, dich wiederzusehen, diesmal für längere Zeit, natürlich auf Druck meiner Frau, die in dich verliebt ist, wie sämtliche Zeitungen hier schreiben. Aus den Briefen unseres Ausbeuters und Verlegers habe ich erfahren, dass du Tag und Nacht arbeitest, um Perlen aus meinem Mist zu machen, und er hofft natürlich, im August, September 10.000 Exemplare davon zu drucken. Bitte gib mir ein Lebenszeichen und Gott wird dich segnen. Bestimmt tut sie das. Oder ist Gott nicht weiblich? Neffentlich dein Ephraim.
Der Gast, den wir heute haben, der ist auch absolute Königsklasse. Wir sind sehr froh, den für das Interview in einer DB-Lounge gestrandeten, weil viel beschäftigten Regisseur Leo Koppelmann begrüßen zu dürfen. Hallo Leo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf. Das ist ja eine große Ehre.
Mein Lieber, jeder hat irgendwie so eine Geschichte, die ihn mit Quichon verbindet. Was ist es für dich?
Tatsächlich ist das ein frühes Leseerlebnis. Als ich klein war, war irgendwie Quichon, sagen wir, noch berühmt. Nicht mehr ganz berühmt, aber noch berühmt. Und meine Eltern haben da schon für geschwärmt und deswegen auch irgendwie eine ganze Werkausgabe von Quichon zu Hause stehen gehabt. Und als ich so angefangen habe, dann für mich selbst zu lesen, kamen mir diese Kurzgeschichten schon ziemlich entgegen. Also ich habe da viel Spaß dran gehabt. Aber, das muss ich auch sagen, sie bis heute auch wieder gut vergessen. Als ich in den Briefwechsel eingestiegen bin, da war irgendwie Quichon eigentlich aus meinem Gehirn gelöscht. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen so, dass die Zeit, dass man Quichon liest, ein bisschen vergangen ist.
Warum?
Naja, ich glaube, dass Humor immer seine Zeit hat. Also vielleicht kamen auch nicht so viele Leute heute noch Heinz Erhardt-Bände hervor. Und auch Loriot wird wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag gelesen. Also das heißt, jeder dieser wirklich großartigen Komödianten hat seine Zeit. Und danach werden sie dann vielleicht zu Unrecht zu schnell vergessen.
Wie bist du denn auf diesen Briefwechsel überhaupt gestoßen?
Also Michi Mertens, der in dem Fall tatsächlich irgendwie Ephraim Quichon spricht, ist mit diesem Briefwechsel unterwegs. Und da wir so von Zeit zu Zeit zusammenarbeiten, schöne Projekte machen, unterhielten wir uns über irgendwie komische Texte. Und er sagt also, er hat großes Vergnügen und auch viel Erfolg damit, irgendwie diesen Briefwechsel zu lesen. Und dann dachte ich mir, ach, das gucke ich mir mal an und lese es. Und war sofort begeistert, also weil so freundlich gemeint. Das ist etwas, was man vielleicht Österreich ohnehin zuspricht, aber so freundlich gemein, wie das hier tatsächlich zwischen Thorberg und Quichon abgeht, das habe ich lange nicht gelesen. Und das hat mich sofort natürlich, hat meinen Humor auf jeden Fall getriggert.
Man ist sich ja auch zwischendurch echt nicht so sicher, ne? Also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich dachte, oh, jetzt, ja. jetzt geht's ab. Ah, doch nicht. Oh, jetzt. Ja. So. Also wie die dann trotzdem immer wieder ihre liebevolle Kurve kriegen, ist ja schon auch einfach sehr, sehr besonders.
Und das ist, glaube ich, ein starker Hinweis auf Komödie an und für sich, weil also das Ernste im Lustigen und das Lustige im Ernsten und dass hinter jedem Witz ein großes Drama steckt, das kann man hier, glaube ich, Satz für Satz erleben.
Aber sag mal im Hinblick, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Hanna, aber im Hinblick auf Modernität oder Modernisierung des Textes, es gab längere Episoden mit längeren Briefstücken, aber auch sowas, was quasi fast schon so eine Art von WhatsApp-Haftigkeit bekommen hat, in dem dann nur so Fragmente, ja, also so, wo man so dachte, so, dafür muss ich mich natürlich entschuldigen, da brauchst du gar nicht, dann ging es so hin und her und ich dachte so, als hätten die sich dann einen Brief nur für einen Satz geschrieben, war das dann so oder hast du gesagt, nee, ich nehme mal schön nur das draus?
Naja gut, da kommt natürlich die, sagen wir, der Eingriff des Bearbeiters.
Dass du Fuchs,
Dass man den Rhythmus gerne wechselt. Also nicht jeden Brief mit Anrede, mit Verabschiedungsfloskel, mit ich grüße noch deine Frau irgendwie durchführt, sondern tatsächlich das Dialogische wieder rausarbeitet und Frage-Antwort etwas enger zusammenrückt, obwohl sie wahrscheinlich in den Briefen dann doch, sagen wir, sogar mit Wochenfrist nur aufeinander getroffen sind.
Was steckt für dich drin, sagen wir jetzt mal außer der spitzfindigen, freundlichen Boshaftigkeit, was der Hörer und die Hörerin in der heutigen Zeit davon mitnehmen soll?
Ja, also abgesehen davon, dass man zwei Personen kennenlernt, also zwei zu Unrecht Vergessene, würde ich sagen, jedenfalls für die meisten, die also tatsächlich für den Humor viel getan haben, lernt man etwas über Sprache, also dass Sprache tatsächlich ein Vehikel der Uneindeutigkeit sein kann und dass Humor durchaus auch mit dieser Uneindeutigkeit immer spielen muss. Das ist in Zeiten, in denen wir eine so starke Determinanz wollen, also in dem wir möglichst keine Unschärfen zulassen, immer richtig verstanden werden wollen, um ja nicht in irgendein Fettnäpfchen zu treten, ist das natürlich so das gute Kontrazeptum. Hier erleben wir zwei Personen, die sich gerne missverstehen und die gerne in der Ambivalenz bleiben und die gerne auch irgendwie uneindeutig sind. Und dass das Uneindeutige eine Qualität hat der Kommunikation, dass halt Deutungsräume sich öffnen und dass man im Missverständnis vielleicht auch eine andere Nähe bekommt, als wenn man versucht, irgendwie die Dinge immer ganz genau beim Namen zu nennen. Also es ist eine Werbung für Sprache und es ist eine Werbung dafür, auch zuzulassen, dass man vielleicht eher einen Bedeutungsraum meint, als etwas ganz Konkretes sagen möchte. Also man sagt, ich liebe dich oder man sagt auch, ich hasse dich und meint jeweils das Gegenteil. Das muss man erstmal aushalten und ich plädiere für eine Gegenwart, in der das auch wieder möglich ist.
Ja, ich muss sagen, das holt mich total ab. A, macht mich das sehr, sehr glücklich, auch wenn du das so konkret benennst, weil in Zeiten von Social Media, wo Uneindeutigkeiten einem ja so um die Ohren gehauen werden.
Genau.
Dass man sowas hat wie so eine natürlich auch private Konversation. Auf der Ebene ist es auch eigentlich jetzt nicht für die Veröffentlichung zumindest gedacht gewesen, als sie es geschrieben haben. Ja. Aber das ist wunderschön. Und ich suche ja zum Beispiel immer nach Begriffen, die ich im normalen Leben finde, die ich auch als freundliche Beleidigung für Kumpels nehmen kann. Wie zum Beispiel ein Duschgel aus der Männerabteilung von DM. Da steht der Begriff Magnesiumgurke drauf. Und ich sag dann immer zu einem Kumpel von mir, Thomas, du alte Magnesiumgurke, wie geht's dir denn?
Boshaft liebevoll.
Boshaft liebevoll, ja.
Ja. Und er freut sich sehr, weil nur er wird von
diesem genannt. Allerdings wäre ich vorsichtig mit der Bezeichnung, dass Briefwechsel in dieser Kategorie nur fürs Private gemeint sind. Also ich befürchte ja, dass diese Generation weißer alter Männer durchaus immer auf Nachruhm spekuliert haben. Und wenn Ephraim Kishon sagt, weißt du, ich glaube, man sollte deine Briefe ins Hebräische übersetzen, damit sie einem großen Publikum zugänglich werden, weil da bist du noch viel witziger als in meinen Romanen, die du ja ohnehin schon schreibst. Da finde ich, also merkt man so ein bisschen, dass doch immer irgendwie auch ein imaginäres Auditorium mit am Schreibtisch sitzt. Also
ja. Also ich meine, allein wie viel Mühe die sich gegeben haben mit Anrede und Verabschiedung und diesen Floskeln, die du ja auch mal so als Collage zusammengefasst hast, da dachte ich so, mein lieber Schwan, die haben es krachen lassen.
Ja, ja, ja. Aber ich finde, also tatsächlich versuche ich das natürlich dilettantisch eben auch so zu pflegen. Also das heißt, mit den Menschen, mit denen ich mich in diesem Komödienzusammenhang, und das ist ja so meine stille Leidenschaft, muss ich ja hier offenbaren, auch eben so gewitzt zu unterhalten. Es gelingt mir natürlich gar nicht, aber das spielt eine Rolle. Also wie begrüßt man jemanden, wie verabschiedet man jemanden, bleibt man damit in Erinnerung? Kann man gleich am Anfang einen schönen Auftakt stellen? Also Komödie ist auch immer eine gegenseitige Herausforderung in Schlagfertigkeit, Gemeinheit und eben Überraschung. Und das gelingt den beiden natürlich außerordentlich.
Das gibt dem Ganzen ein schönes Gespür, finde ich, für die Zeit, in der das stattfindet auch. Ne? Also eine Zeit, in der ein Telefonat von dem einen Land ins andere oder die Möglichkeit, sich mal eben kurz zu besuchen, natürlich auch noch eine ganz andere war, als sie heute ist. Also die Liebe, die auch in diesem, ich setze mich abends hin und schreibe meinem guten Freund solche Zeilen, ich finde, das ist ja, das gibt's ja auch nicht mehr.
Naja, also Kishon, glaube ich, beschreibt das in irgendeinem Brief, wo er sagt, naja, ich muss den Brief an den Papst kurz aufschieben, damit ich dir antworten kann.
Ja, 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 das, sehr schön,
das,
sehr
schön. Überall gibt es diese Finte, ja, und ich glaube, tatsächlich habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir auch wieder in die Briefzeiten zurückkehren, nachdem ja lange das Telefon und das direkte Miteinander sprechen eine wesentliche Rolle war, gibt es jetzt, sagen wir, durch den E-Mail-Verkehr ja doch durchaus wieder einen fließenderen Briefwechsel, der ja vielleicht irgendwann auch zu E-Mail-Büchern führen wird. Ob die so pointiert sind, weiß ich nicht.
Ich finde es insofern sehr interessant, als wir in so einem Zeitalter nicht nur Social Media und so einer gewissen Direktheit sind, sondern dass da ja immer so ein Authentizitätsanspruch drin ist, dass hier aber ein künstlerischer Anspruch drin ist, ja, der sagt, ich baue hier ein Kunstprodukt. Dieses Ding soll ein kleines Kunstwerk sein, ein abgeschlossener Text, so wie als ob ich dir ein Gedicht schreiben würde. Da ist so viel drin. Und das ist das, was mir so einen Spaß macht. Und da denke ich so, vielleicht kommen wir da wirklich irgendwann wieder hin zurück als Antidot zu so einem Authentizitätswahn, dass die Leute auf einmal wieder so wie so Kunstformen Briefe schreiben, einfach um zu zeigen, hier, ich schreibe eben nicht da irgendwas hin und das bin ich, sondern es ist ein Kunstprodukt.
Und keine KI hat es geschrieben. Das ist natürlich ja auch noch dazu beitragen.
Da wollte ich gerade einhaken. Jetzt, wo die Künstlichkeit, sagen wir, authentischer ist als das Authentische, müssen wir uns verkünsteln, damit wir wieder als Mensch wahrgenommen werden. Also das ist sicherlich ein Aufruf zur Poesie und zur Spitzfindigkeit oder überhaupt zum Sprachspiel, dass man wieder Lust hat, sich auszudrücken und im Ausdruck eine Form zu finden. Und das kann man, glaube ich, mit einem gewissen Witz ganz gut tun. Man muss sich anstrengen irgendwie. Das ist gut.
Ich habe noch eine letzte und ganz andere Frage. Im Briefwechsel, da gibt es ja auch eine Zeit der, ich sag mal vorsichtig, politischen Tumulte und Konflikte im Nahen Osten. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder sehr aktuell. Und da habe ich mich gefragt, gerade bei dem, was jetzt gerade alles so abgeht und so los ist, kann man das heutzutage in einem Hörspiel zum Thema machen?
Ja, gut, ich meine, tatsächlich kann ich sagen, ich habe immer ein bisschen Angst, wenn man über das Thema spricht, dass man plötzlich Freunde verliert, weil eine Unbedingtheit und eine Ideologie durchbricht, dass man eben tatsächlich irgendwie keinen gemeinsamen Nenner mehr findet. Aber sie sind von vornherein auf der gleichen Seite. Insofern empfinden sie ihre Depression aus der gleichen Richtung. Und das ist etwas, was sie auch beschreiben. Also, dass sie Freunde verlieren und dass man sehr vorsichtig sein muss, dieses Thema aufzubringen. Und das zeigt einfach irgendwie, dass es dann doch keine enge Verbindung und kein wirkliches Verständnis füreinander gibt, weil man so leicht bereit ist, über einen äußeren Konflikt eben die innere Nähe aufzugeben. Und über alles lässt sich sprechen. Alles hat sicher irgendwie mehrere Perspektiven, gerade bei einem so komplexen Konflikt. Aber die wichtigste Waffe, das sagt dann Kishon auch, ist, dass man einfach weiterlacht und nicht den Humor verlieren. Das ist vielleicht eine wichtige Qualität. Egal wie bedrückend die Welt ist, der Humor bleibt.
Ich fand's so krass. Ich hatte anlässlich des Geburtstages so einen Doku über ihn noch gehört. Und da wurde dann erzählt, wie er seinen ersten Roman in Budapest in irgendeinem Keller geschrieben hat, während die Armeen von rechts und links quasi heranrückten. Und das ist die erste Satire, die er geschrieben hat. Und als Verballhornung von Hitlers Werk hieß die, ging um die Glatzköpfe und die hieß Mein Kamm. Und da dachte ich so, das muss man erstmal bringen, dass man in so einer Situation, wo man denkt, vielleicht lebe ich in ein paar Tagen nicht mehr, nur weil da eben Stift und Papier rumlagen, anfängt zu schreiben.
Ja.
Unfassbar.
Obwohl das natürlich auch die Leistung des Übersetzers war, um das mal kurz, das mal kurz klarzustellen.
Ja, aber ich glaube, tatsächlich ist Humor dann die stärkste Waffe, weil sie sagt irgendwie, dass man sich nicht beugt und dass man trotz allem irgendwie seinen Mut behält. Also das Lachen im Angesicht des Grauens ist vielleicht irgendwie doch eine der entscheidenden Mutlösungen und hilft einem vielleicht auch irgendwie Unvorstellbares zu überwinden, weil es eine Form von, sagen wir, abstrakter Katharsis ist. Also man begreift es nicht, aber man kann drüber lachen und man kann es mit dem Lachen auch ein Stück weit von sich wegschieben. Und das ist vielleicht eine ganz entscheidende Qualität von Humor und Humorarbeit. Traumabewältigung.
Dann würde ich sagen, dann wagen wir es uns mit einem Grinsen auf den Lippen von dir zu verabschieden, mein Lieber.
Ja, hat mich gefreut mit euch. Das ist irgendwie immer wieder kurzweilig und schön und wir kommen über Tiefes und Seichtes immer zu einem Kern. Das, finde ich, ist das Entscheidende.
Danke gleichfalls. Leo Koppelmann, Regisseur des Hörspiels des Monats, Mein Sohn, Nephew und Bachi.
Ja, müssen wir noch über irgendwas reden?
Ja, die Musik.
Stimmt, die Musik.
Ja, wir sind hier wieder direkt so schön ins Plaudern geraten, dass wir gar nicht über die Produktionsaspekte gesprochen haben, was ich eigentlich die ganze Zeit wollte, so wie die Musik eben.
Ja, und das lohnt sich tatsächlich. Die Musik ist interessant. Es gibt immer so schöne kleine Intermezzi, will ich es mal nennen, kleine, feine Stückchen von, passend natürlich, Klezmer-Musik und diese jüdische Volksmusik, die hat mich tatsächlich total abgeholt in ihrer Melancholie, was mich daran erinnert, dass Spotify mir in der Jahreszusammenfassung, du kennst die Jahreszusammenfassung?
Wenn die dir sagen, das und das war der Song, den du 2024 178 Mal gehört hast, dann das meinst du, ne? Ja.
Ganz genau.
Toll.
Das ist die Jahreszusammenfassung. Und die machen so Klassifizierungen, treffen so Einordnungen für dich. Und Spotify meinte, und ich höre jetzt nicht Klezmer oder sowas, bin halt so eher so elektronische Musik. Und ich würde sagen, ich höre so Partymusik. Und dann sagen die, sie hören unheimlich viel Musik in Moll. Sie sind wahrscheinlich ein melancholischer Typ. Und ich dachte so, ja, vielen Dank am Ende des Jahres für diese aufbauenden Worte.
Ja, aber also ich sehe das. Ich pflichte das Spotify schon ein bisschen bei. Also bei dir kommt dein Humor vielleicht auch aus der Melancholie.
Denke ich an Deutschland in der Nacht, träum ich, wie es singt und lacht.
Ja, okay, say no more.
Das klingt jetzt düster, aber ist es eigentlich nicht. Auch musikalisch nicht.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich nicht so düster. Also auch wenn da viele melancholische Klezmer-Songs drin sind, gibt es auch viele fröhliche. Zum Beispiel gab es auch einen richtig geilen Coversong.
Interessant, da habe ich mich ja gefragt, wie spät ist mir das aufgefallen? Und ich dachte so, wie viele Songs waren da vorher schon, die Coversongs waren, du hast es gar nicht mitbekommen. Das wäre vielleicht mal eine schöne Rätselaufgabe.
Das zahlt natürlich auch darauf ein, was du eigentlich schon im Interview gesagt hast, ne? Das Hörspiel lässt sich sehr lässig weghören. Und das ist eigentlich, finde ich, relativ unerwartet für diese sehr text- und kopflastige Hörspielart eines Briefwechsels. Aber diese handverlesenen und sehr liebevoll ausgesuchten Musikunterbrechungen sind einfach gut.
Aber sag mal, Stegi, weil wir das auch den Leo zum Einstieg gefragt hatten, verbindest du was mit Quichon, weil das ja oft Menschen so geht?
Ja, voll. Ich habe voll die Verbindung zu Quichon tatsächlich. Also die Kurzgeschichten wurden sehr oft bei uns im Hause Steger vorgelesen. Die waren schon auch so ein bisschen Standard-Handbuch für Selbstironie. So ein bisschen wie halt auch Loriot, ne? Einen so prägt. So ist das auf jeden Fall mit Quichon auch gewesen. Und die Szenen und die Geschichten, die habe ich wirklich auch oft im Kopf.
Was sind das denn für welche? Erinnerst du dich wirklich noch an irgendwas?
Ja, also zum Beispiel gibt es eine Geschichte über eine Bonbonniere, also eigentlich irgendwie eine Pralinenschachtel, die immer wieder weiter verschenkt wird. Und jeder, die dann immer wieder rausholt und weitergibt, und am Ende die bei dem Schenker wieder ankommt und dann halt einfach da Moos draufgewachsen ist. So. Und dann gibt es noch eine Sache, die ich auch sehr oft denken muss als ehemalige Hundebesitzerin. Da sitzt er im Restaurant und möchte eigentlich gerne den Rest von seinem Steak mit nach Hause nehmen und traut sich das nicht so richtig zu sagen und erfindet dann, dass er einen Hund hat, für den er das gerne einpacken möchte. Und das artet natürlich total aus, sodass das Restaurant dann ihm immer alle Essensreste aus dem Restaurant in so einem Beutel vor die Tür stellt mit lieben Grüßen für seinen Hund. Und er hat halt gar keinen und muss den dann den imaginären Hund sterben lassen, damit das endlich ein Ende hat mit diesen Steakresten. Also ja, fantastisch.
Muss man aber noch dazu sagen, eine Sache, die ich natürlich weiß, ist, dass das für deine schulische Vita ja eigentlich prägend gewesen ist. Quichon war jetzt nicht nur was zwischendurch mal lustig gelesen wurde. Damit bist du ja sogar auf den Bühnen dieser Welt aufgetreten.
Ja, dass du mir. Okay, das stimmt. Das habe ich dir mal im Vertrauen erzählt, dass ich in der zweiten Klasse einen Vorlesewettbewerb gewonnen habe.
So.
Und es ist richtig, da habe ich tatsächlich aus Quichon für Eilige eine Geschichte vorgelesen. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie die hieß und was da war. Ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit immer niesen musste. Also, dass man immer sowas wie Hachi oder so gemacht hat und auch, dass irgendwas mit den Nachbarn, glaube ich, war. Aber naja, ja. Es hat mich zu der gemacht, die ich heute bin.
Eben. Können wir das bitte irgendwo in der Internet-Bio von dir schreiben, damit Menschen, die auch Podcast-Hosts werden wollen, wissen, that's what it takes.
Yes.
Yes. Damit sind wir für heute auch schon durch. Es sei denn, ihr abonniert unseren Podcast, dann bekommt ihr online immer noch ein paar extra Tipps. Ansonsten, klar, falls ihr das Hörspiel noch nicht gehört habt, über das wir gerade gequatscht haben, hört es online. Gibt es seit heute dann ja auch in der DLF-Audiothek-App. Aber ich weiß nicht, Hanna, wie lange es online bleibt. Ich habe so ein bisschen bei dem Ding.
Das stimmt, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Der ORF, der das produziert hat, hatte es nämlich nach einer Woche schon wieder offline, weil die Online-Rechte da anders sind. Mhm. Also seid lieber schnell. Mein Sohn, Nephew und Batschi, ein Hörspiel aus Briefen von Ephraim Quichon und Professor Friedrich Thorberg. Gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek, aber wie gesagt, wer weiß wie lang.
So, und wir sind ja gerade hier in der Podcast-Variante unterwegs. Ihr habt abonniert.
Das ist richtig und das heißt, ihr seid schlau, denn dann bekommt ihr von uns noch so ein paar kleine Extra-Tipps mit auf den Weg. Und ich glaube, Maximilian, du hast tatsächlich was rausgesucht, was dann jetzt beim Thema bleibt, oder?
Habe ich, weil klar, ne, 100. Geburtstag von Quichon, wenn er noch leben würde, natürlich ist das ein, zwei Leuten in Deutschland aufgefallen und die haben sich gedacht, zum 100. kann man schon mal ein bisschen mehr über diesen Mann machen. Das heißt, es gibt nicht nur, ja, wirklich zum Glück, das heißt, es gibt nicht nur dieses Hörspiel, über das wir heute gesprochen haben, sondern es gibt auch noch eine Reihe von Beiträgen und natürlich Artikeln und aber auch sehr schönen Features über Kishon. Hm. Und irgendwie hatte ich Bock, dann weiterzuhören und noch so ein bisschen, du würdest sagen, deeper zu gehen, was die Materie
deeper
anbelangt.
Deeper zu diven.
Deeper zu diven und noch so ein bisschen in Kishon reinzuhorchen. Vielleicht geht euch das ja auch so. Und es gibt zwei Sachen, die ich gerne empfehlen möchte. Zum einen, Hanna, du kannst jetzt aussuchen. Ich glaube, das eine ist ein bisschen kürzer. Es gibt was vom WDR, ein Zeitzeichen, auch im Podcast. Das immer ist schön. Immer so ein Viertelstündchen oder so. Ephraim Kishon, befreiendes Lachen über Satiren aus Israel heißt das Ding. Und dann gibt es die gut halbstündige Version, wieder was vom Deutschlandfunk. 100 Jahre Ephraim Kishon, der deutschen liebster Israeli.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das noch weitere Deep Dives anbietet.
Ja, da sind natürlich dann auch schöne dokumentarische Szenen mit dabei, weil unter anderem, die Story wird dann auch erzählt, Kishon war natürlich, der war so bekannt, der war dann auch mal zu Gast und ich weiß nicht, ob ich mich nicht sogar daran erinnere, der war sogar zu Gast bei Thomas Gottschalk in Wetten, dass?
Ach, witzig. Ich glaube, ich erinnere mich tatsächlich auch daran. Mhm. Also ich sehe den vor meinem geistigen Auge mit seiner Brille auf diesem Sofa sitzen.
Das Witzige ist, und damit sind wir beim Thema, dass der natürlich überhaupt nicht witzig ist in dem Sinne. Gottschalk hat ihn dann gefragt, sind Sie ein witziger Typ? Und da hat er gesagt, eigentlich nicht. Also weil eigentlich setze ich mich dahin und lustig sein beim Schreiben ist harte Arbeit und eine sehr ernste Sache. Und wenn ich eins nicht bin, dann ich setze mich aufs Sofa und mache den Alleinunterhalter. Das fand ich total interessant. Das war für Gottschalk natürlich so ein bisschen schwierig, weil da musste Gottschalk wieder lustig sein und Leuten an die Schulter fassen. Du kennst ihn, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er auch Ephraim ans Knie gefasst. Ja. Auch das war nicht lustig.
Aber das ist ein interessantes Thema, weil in dieser Geschichte wurde auch erzählt, wie seine Sicht darauf ist, woher kommt eigentlich der Humor? Und das ist was, was häufiger mal behandelt worden ist. Das ist jetzt nicht so eine Kishon-eigene Sache, aber dass Comedians oder Humoristen in seinem Fall oft auch eher melancholische Menschen waren. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen und tatsächlich manchmal auch depressiv gewesen sind. Also, dass du viel mit dir rumträgst und daraus etwas ziehst beziehungsweise was entwickelst. Und lustig fand ich, dass ich neulich ein Interview mit einem Comedian gesehen habe und ich glaube, es war Jimmy Carr. Das ist ein britischer Comedian. Mhm. Kennen hierzulande nicht so viele, ist aber ganz witzig. Und den haben sie das auch gefragt. Haben Comedians in der Regel eine Depression, wenn sie gut sind? Und da hat er gesagt, ich glaube, es sind eher die Eltern, die depressiv waren, weil die Comedians im Kindesalter schon alles kompensieren mussten, was die Eltern stimmungstechnisch nicht auf die Reihe bekommen haben. Und das fand ich eine sehr schlaue Äußerung.
Dramatisch, aber auch schön. Naja, also Traumabewältigung durch Humor ist auch da der Schlüssel.
Absolut. Also wer Bock hat, gerne reinhören. 100 Jahre Ephraim Kishon, der deutschen liebster Israeli. Deutschlandfunk, wie gesagt, halbes Stündle. Und Ephraim Kishon, befreiendes Lachen über Satiren aus Israel, WDR Zeitzeichen. Und dann seid ihr aber auch bedient. Und dann könnt ihr auch Literatur in die Hand nehmen, wenn ihr noch deeper diven wollt, wie Stesa.
Alle Möglichkeiten mit Ephraim Kishon. Das war's für heute von uns. Worüber sprechen wir nächstes Mal?
Wir haben natürlich wieder ein Hörspiel des Monats. Das wird sein Die Rassistin. Und da wird es sicherlich auch wieder einen Gast geben. Freut euch drauf.
Hörspielherzen gehen raus. Hanna und Max sagen Tschüss. Macht's gut.
Tschüss.